Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
James Bond, die Beatles, Fußball, der Minirock Mary Quant, die Queen. Die britische Popkultur ist weltweit bekannt und auch der britische Humor. Nur gibt es gerade wenig zu lachen. Als Großbritannien im Sommer 2016 für den Brexit stimmte, ging ein Schock durch Europa. Viele sprachen von einer katastrophalen Entscheidung, deren Folgen unvorhersehbar seien. 3 Jahre später ist die Situation unverändert. Die Austrittsverhandlungen verlaufen schleppend und stellen Europa vor eine Zerreißprobe, die höchstes diplomatisches Geschick erfordert. Wie der Brexit sich auf die Kunst- und Kulturszene Englands auswirkt, untersuchten wir in unserer Podcast-Reihe Brexit Monday. Wie es um das deutsch-britische Verhältnis ganz aktuell bestellt ist, analysiert die Ausstellung Very British im Haus der Geschichte in Bonn. Christoph Peters hat die Ausstellung kuratiert. Ich grüße Sie, Herr Peters. Willkommen zum Corso-Gespräch.
Ja, guten Tag. Hallo.
Herr Peters, die Ausstellung trägt den Titel Very British, ein deutscher Blick. Was ist denn dieser sogenannte deutsche Blick?
Wir haben uns bei der Vorbereitung dieser Ausstellung die Frage gestellt, was fasziniert uns an den Briten, was irritiert uns aber auch. Da gehört das Verhältnis der Briten zu Europa dazu, da gehören die Royals, da gehört die Art und Weise, wie im Lichte der Vergangenheit auf Deutschland geblickt wird, natürlich die Kultur im weitesten Sinne dazu.
Ja, und was fasziniert die Deutschen an den Briten?
Faszinieren tut natürlich auch das Thema Fußball, die deutsch-englische Fußballrivalität, Musik, Literatur. Der britische Humor, denke ich, ein ganz wichtiges Thema.
Da kommen wir doch auf den mal direkt zu sprechen. Mr. Bean, Monty Python, der Silvester-Sketch Dinner for One, der ja jedes Jahr im telemedialen Loop zu sehen ist. Das sind ja alles Beispiele für diesen typisch britischen Humor, der auch über die Landesgrenzen hinaus einen festen Platz in der internationalen Popkultur genießt. Was zeichnet denn diesen Humor aus? Und wie wird er in der Ausstellung thematisiert?
Also natürlich zeichnet sich aus durch ein Stück Exzentrik, durch manchmal auch besondere Respektlosigkeit, wenn wir so an Monty Python, das Leben des Brian oder andere Filme von den Monty Pythons denken. Für uns Deutsche, das ist ja so ein bisschen ein Unikum, steht ja Dinner for One, so ein bisschen als Sinnbild für den britischen Humor, obwohl es ja in Großbritannien die wenigsten kennen, weil das eben für Deutschland so eine besondere Sache ist, zeigen wir in der Ausstellung auch erstmals das Tigerfell, das ja nun neben Freddie Frinton und Mae Warden die Hauptrolle in diesem Sketch spielt. Freddie Frinton ist schon 1968 gestorben und wir haben uns gefragt, gibt es denn das noch? Und tatsächlich, die Familie hütet es bis heute und wir konnten die Familie dann auch erreichen und überzeugen, dass sie uns das als Leihgabe für die Ausstellung zur Verfügung stellt.
Warum ist es denn ausgerechnet ein Tigerfell?
Freddie Frinton soll es in den 50er Jahren in einem englischen Kolonialwarenladen erstanden haben. Durch den Bezug zu Indien, glaube ich es so, habe ich mir das zusammengereimt, war es damals tatsächlich noch möglich, ein Tigerfell auch im Geschäft zu erwerben. Heute haben sie schon Probleme, so ein Fell überhaupt als Leihgabe nach Deutschland zu kriegen, weil es ja unter Artenschutz fällt und so weiter.
Tatsächlich ist das Verhältnis der Briten zu einer vertieften europäischen Integration unter Einschluss Großbritanniens von jeher ambivalent, liest man im Ausstellungstext. Bereits 1975 hat es ja eine Volksabstimmung zum Verbleib in den europäischen Gemeinschaften gegeben. Ja. Das heißt, diese Unabhängigkeitsbestrebungen und Sonderwege treiben die Briten ja schon länger um. Gibt es ein Objekt in Ihrer Ausstellung, dass dieses ambivalente Verhältnis zu Europa illustriert?
Ja, also das ist im Grunde auch, sage ich mal, eine unserer Botschaften, die wir auch vermitteln wollen, dass wir eigentlich sagen, der Brexit ist gar nicht so ungewöhnlich. Das hat einen Hintergrund, das hat eine Linie in der englischen Geschichte und wir zeigen in der Ausstellung den Karlspreis von Winston Churchill, den er 1956 erhalten hat. Er wird immer so als europäischer Visionär gefeiert, weil er diesen Gedanken schon 1946 in einer berühmten Rede in Zürich formuliert hat. Aber gerade Churchill zeigt eben diese Ambivalenz, weil er immer klar gesagt hat, wir sind Freunde und Förderer dieses vereinten Europas, aber wir sind nicht Mitglied, denn als Engländer sind wir Weltmacht und wir haben Interessen, die weit über Europa hinausgehen und die sich dann immer dazu geführt haben, dass man gesagt hat, eine wirtschaftliche Union ja, aber keine vertiefte politische Integration.
Hat der Brexit denn eigentlich die Konzeption der Ausstellung irgendwie beeinflusst, vielleicht sogar gefährdet?
Nein, gar nicht. Also ich meine, die Idee für die Ausstellung ist schon vor dem Brexit geboren. Und wir hatten natürlich auch zunächst mal Sorge, dass ein harter Brexit dazu führen könnte, dass einfach Transporte nicht funktionieren von Objekten, dass Leihverträge plötzlich nicht mehr gültig sind. Aber wir haben jetzt wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den britischen Museen und Archiven, und wir haben da zahlreiche Leihgeber, dass die unglaublich bemüht sind, die kulturellen Beziehungen und die Zusammenarbeit am Leben zu erhalten.
Fiel es Ihnen denn einfacher, an Ausstellungsgegenstände aus Museen England zu kommen, wegen des Brexits auch?
Das ist jetzt natürlich ein Stück weit Spekulation, aber ich würde dies tatsächlich so sehen wollen, weil wir haben gerade die Krone von Georg dem I., ein Kleid der Queen aus der Royal Collection und andere sehr hochrangige Objekte. Wir haben auch den Ball aus dem WM-Finale 1966, können wir zeitweise zeigen. Das sind alles Dinge, die werden normalerweise, dieser Ball zum Beispiel, überhaupt nicht ins Ausland verliehen. Und wir führen da schon darauf auch zurück, dass da ein großes Bemühen da ist, die kulturellen Beziehungen am Funktionieren zu halten, lebendig zu halten und eben nicht beschädigen zu lassen durch die politische Entwicklung.
Die britische Königsfamilie ist ja auch immer wieder Thema in der Popkultur. Sie haben es ja auch am Anfang erwähnt. Man denke zum Beispiel an die Sex Pistols mit ihrem Stück God Save the Queen, oder dann gibt es die Fernsehserien The Royals oder The Crown. Kommt das britische Königshaus in Ihrer Ausstellung auch vor, und was macht es künstlerisch interessant?
Ja, es kommt natürlich rein faktisch vor, also indem wir zum Beispiel den Staatsbesuch der Queen 1965 sehr groß auch präsentieren. Dann zeigen wir aber auch die Royals als, sag ich mal, Objekt sowohl der Verehrung wie der Vermarktung, also die Royals in den Medien, auch Filmausschnitte, also zum Beispiel Willy und die Windsors mit Happe Kerkeling oder Loriot, der die Queen empfängt, auch einen ganz kuriose, lustige Sache.
Es gibt ja auch diesen Spruch, keep calm and carry on. Der hat ja auch eine sehr große Popularität erlangt. Man findet den auf T-Shirts, Kaffeetassen, Postern. Ist der auch Teil dieser Ausstellung? Und was ist die Geschichte hinter dieser Aussage?
Der geht ja zurück bis auf den Ersten Weltkrieg. Also der ist natürlich immer wieder ein Appell zur Gelassenheit, das, denke ich, der ganz aktuell ganz gut passen würde. Und mit diesem Spruch hätten wir unsere Besucher eigentlich auch entlassen können. Aber wir haben uns entschieden für so ein humoristisches Augenzwinkern und spielen am Ende der Ausstellung dieses Monty Python-Lied Always Look on the Bright Side of Life. Und Sie sehen in einer Vitrine eine kleine Winke-Queen, die sie verabschiedet.
Die Ausstellung Very British, ein deutscher Blick, ist bis zum 8. März 2020 im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen. Christoph Peters, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.